Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Taina aus Kronau. Taina ist Singer-Songwriterin und Musikproduzentin. Erste Erfahrungen sammelte sie im Kinderkirchenchor, bei Musicalprojekten und in Coverbands. Als 2020 die Pandemie ausbrach, nutzte Taina die Zeit dafür, sich selbst Musikproduktion beizubringen und ihre ersten eigenen Songs zu schreiben. Mit viel kreativer Spielfreude professionalisierte sie sich über die Jahre, sodass die Musik heute zu Tainas Zweitjob geworden ist. Im Podcast sprechen wir über Kunst, die Zeit braucht, Musik, die ohne Mathematik entsteht und Begeisterung fürs Ausprobieren, ohne Angst vor Technik.
Ich will
Hallo Taina!
Hallo, grüß dich Leni, schön dich zu treffen.
Ja, schön dich kennenzulernen. Ich habe bei dir gelesen, Musik war und ist meine Zuflucht, mein ständiger Begleiter und meine große Leidenschaft. Was für ein schöner Satz. Heißt das, du machst schon immer Musik? Hast du schon als Kind Musik gemacht?
Ja. Tatsächlich ist es so. Ich habe schon ganz, ganz früh angefangen mitzusingen. Also es gibt tatsächlich auch noch Fotos, wo ich schon gerade so stehen konnte und immer getanzt und mitgewippt und gesumst habe sozusagen. Aber ich habe dann auch relativ schnell im Kinderkirchenchor damals tatsächlich angefangen zu singen. Meine Mama, die noch topfit ist, heute mit ihren 82 Jahren, erzählt mir immer noch, dass ich das erste Mal auf der Bühne stand, 1985 mit 5 Jahren, da waren wir in einem Urlaub. Es gab früher in den 80ern so Zeichensprachenlieder und habe da ein kleiner Matrose performt.
Also hast schon früh angefangen, ja, dich auszuprobieren, auch zu singen und sowas, ne?
Genau, richtig. Also mich hat es relativ schnell auf die Bühne gezogen und gleich schnell zur Musik hin, ja.
Hast du auch Instrumentalunterricht gehabt?
Genau, also in der Grundschule hat es angefangen. Ich hatte da eine ganz tolle Lehrerin und wir hatten da ein Orff-Orchester. Und dann hat es wirklich mit Glockenspiel und Xylophon ganz in ganz, ganz frühen Jahren angefangen. Und dann habe ich wirklich, ich war eine Nervensäge hoch 10, weil meine Lehrerin war dann so begeistert und hat meine Eltern überreden wollen, dass ich ein Instrument lerne. Früher hat man da eben mit Blockflöte angefangen und ich wollte aber unbedingt Klavier spielen lernen. Das Geld war knapp, das war nicht so, bei uns einfach, kam nicht einfach so geflossen. Und dann habe ich so lange genervt und gemacht und getan, bis mir dann meine Eltern mit 7 Jahren tatsächlich, und die haben wirklich alles zusammengekratzt, ein Klavier gekauft, oh, wow, haben, das übrigens hier im Studio steht bei mir. Gepflegt und gehegt.
Das hast du immer noch. Wie, ja, schön. Ja. Das ist natürlich auch toll, wenn Eltern das dann unterstützen, ne? Also da hört man ja auch manchmal das Gegenteil, ne? Dass Eltern dann erstmal sagen, nee, Kind, lern was Ordentliches und das brauchen wir jetzt nicht. Und, oder wie du sagst, es sind auch einfach keine Mittel da, ne? Ja. Und dann ist das schade, wenn das gar nicht gefördert werden kann.
Ja, absolut. Also es war auch nicht einfach und ist nicht immer einfach, aber die wollten mir das ermöglichen. Und dann habe ich eine Zeit lang klassisches Klavier gelernt. Später als Teenager bin ich mehr auf den Gesang. Aber bis heute begleitet mich ja auch das Klavier und ich bin ihnen so dankbar. Und jetzt ist es auch so, wenn mich dann meine Mama, also mein Papa lebt leider nicht mehr, aber meine Mama dann jetzt auf den Auftritten sieht, dann ist sie total stolz und ist immer noch glücklich, dass sie mir das Klavier damals gekauft haben.
Das ist natürlich echt schön.
Ja, ja, sehr schön.
Wie ging es dann los bei dir mit Auftritten? Hattest du dann Schulbands oder wie ging das los?
Tatsächlich waren das eben diese Kinderkirchenchöre oder der Kinderkirchenchor. Da hatten wir einen sehr ambitionierten Leiter. Der war in der Region dann auch später kein Unbekannter. Und zwar hat der in den 90er Jahren Human Pacific, das Musical, hier in der Region auf die Bühnen gebracht. Im Rosengarten in Mannheim, später dann auch Hockenheim. Und tatsächlich hat der damals den Kinderkirchenchor geleitet in Nussloch, da komme ich her ursprünglich. Der ist dann auch relativ schnell hin zu Auftritten, sodass wir ganz oft in der Region dann gleich Auftritte hatten. Und später war es dann auch Tabaluga und Lilly, was man dann in der Region gemacht hat. Also viel eben Musical und viel Chorgesang. Das waren meine ersten Auftritte, ja.
Ich hatte auch was gelesen vor dem Auftritt vor über 50.000 ZuschauerInnen. Was war denn das?
Genau, das war dann viel später, aber tatsächlich habe ich dann später auch als Background-Sängerin verschiedene Leute begleitet. Und da kam es dann auch mal vor, dass man eben auf Stadtfesten oder auf großen Veranstaltungen gestanden ist und dann wirklich vor unfassbar vielen Leuten auf der Bühne stand. Das war schon ein wahnsinniges Gefühl, ja.
War für dich dann auch klar, du willst das beruflich machen?
Also ich wollte das schon immer oder habe es stark verfolgt, das beruflich zu tun. Allerdings natürlich kam dann der Sicherheitsaspekt auch von meinen Eltern, das ist einfach so gewesen. Und noch dazu habe ich auch immer gehadert mit mir, ob ich gut genug bin tatsächlich. Also ob ich das packe und schaffe und ob das passt. Dann habe ich erstmal Abitur gemacht und danach eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau. Also bin erstmal in den Wirtschaftsbereich gegangen. Also ich habe auch immer noch einen anderen Job neben der Musik sozusagen. Habe aber immer, ich würde sagen, mehr als ambitioniert Musik gemacht, weil ich habe in verschiedenen Musicals in der Region mitgespielt und es war quasi schon seit den 2000ern mein Nebenjob sozusagen und habe dann in verschiedenen Popcore-Projekten, Musicals und später auch Coverbands mitgemacht. Und jetzt ist es immer mehr geworden und da gehen wir bestimmt dann gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. In der Pandemie hat es dann angefangen, dass ich meine eigenen Songs angefangen habe zu schreiben und einfach auch mal aufzunehmen.
Genau, weil in dieser Bandzeit, die du ja jetzt beschrieben hast, da hast du ja immer nur, in Anführungszeichen, ne, also ohne das bewerten zu wollen, Coversongs performt.
Genau.
Das heißt, nie deine eigene Musik.
Genau.
Und warum hast du irgendwann gesagt, ich will meine eigene Musik machen?
Also es kam wirklich, also ich habe mich immer mal ans Klavier gesetzt oder hingesetzt und habe mal was rumprobiert, aber habe das einfach nie ernsthaft verfolgt, weil man hatte eben seine Band, man hatte seine Auftritte und man war auch irgendwo gesettelt. Und ich habe auch immer viel andere Musik genossen. Irgendwie habe ich dann, das hat immer ausgereicht für mich so ein bisschen. Und dann kam die Pandemie. Pandemie hieß keinerlei Auftritte, logischerweise, man musste ja zu Hause bleiben und mir hat die Musik gefehlt. Unendlich gefehlt. Da man ja sowieso eingeschränkt war in jeglicher Art, also man konnte nicht ausgehen, man konnte sich nicht mit Freunden treffen, etc., war einfach die Zeit da, sich auch mal wieder an ein Instrument zu setzen. Am Anfang habe ich dann die alten Noten rausgekramt und habe einfach mal wieder Klavier geübt. Und dann war aber irgendwie der Punkt da und ich bin ein sehr kreativer Mensch. Also es geht nicht nur darum, irgendwie zu reproduzieren oder irgendwie was neu zu versuchen, sondern ich wollte auch immer, also ich muss immer in irgendeiner Form kreativ sein und ein bisschen so diese Gehirnhälfte sozusagen belasten. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe dann mal Tasten gedrückt. Also tatsächlich, obwohl ich die Musiktheorie kenne, bin ich auch gar nicht so rangegangen, dass ich gesagt habe, hey, das müssen jetzt die Akkordfolgen sein und ich gehe jetzt mal nach dem Quintenzirkel oder nach musiktheoretischen Erkenntnissen, sondern ich habe mich einfach nur hingesetzt und habe Tasten gedrückt und habe geguckt, hey, was fühlt sich denn gut an, was gefällt mir denn? Dann sind mir oft so einzelne Textschnipsel oder Fetzen in den Kopf dazugekommen, mit einem gewissen Rhythmus dann gleich schon. Und dann habe ich halt angefangen, die ja aufzuschreiben oder mal aufzunehmen. Es gab ja dann damals schon Handys, also mit dem Handy einfach mal so als Sprachnachricht. Und dann habe ich gemerkt, ach, das macht mir richtig viel Spaß und eigentlich ist doch voll die schöne Idee, so ein Fitzel einfach mal auszuarbeiten und dran zu bleiben. Und dann habe ich das gemacht. Und dann war aber immer noch die riesige Frage, also ich komme vom Klavier oder spiele Klavier und habe hier meine Ideen, aber in meinem Kopf hören sich die Songs ganz anders an. Also da sind mehr Gitarren und ich habe viel Rock-Cover gemacht, also war eher mehr im Rock-Pop-Bereich. Und da habe ich gedacht, okay, wie kriege ich das dann umgesetzt, ne? Und dann habe ich zu Beginn mich mit dann auch mal dem einen oder anderen befreundeten Musiker draußen oder mit Abstand oder so getroffen. Wir haben dann mal ein bisschen rumprobiert, aber das war dann sehr, sehr mühselig, weil ich irgendwie genaue Vorstellungen hatte, das irgendwie zu schauen, wie kriege ich das denn hin? Ich hatte auch noch so ein altes MIDI-Keyboard und so ein kleines Interface hier rumliegen. Dann habe ich das mal irgendwann zusammengestöpselt, Mikrofon strangestöpselt, auch mein Bühnenmikrofon damals. Das waren so die ersten Schritte. Dann hat man irgendwie eben so eine Anfängerversion von, ich hatte damals Cubase war eben mit dabei, bei diesem MIDI-Keyboard. Dann habe ich das aufgespielt und mal da ein bisschen angefangen. Aber irgendwie bin ich nicht so richtig vorwärts gekommen. Und dann habe ich hin und her überlegt, ob ich mir jetzt weiter halt Musiker suche, mit denen ich das irgendwie umsetzen kann. Dann habe ich ein bisschen nachgeforscht und recherchiert und habe mich mal über Musikproduktion ein bisschen schlau gemacht. dann war es für mich der bessere Weg, weil ich schon auch technisch interessiert bin, zu sagen, nee, ich versuche das jetzt mal selbst und möchte mich da mal selbst ein bisschen reinfuchsen und habe dann auch tatsächlich in Mannheim einen Cubase-Trainer gefunden, der Jan Kalt. Der hat ein kleines Tonstudio im Industriepark, also im Musikpark in der Industriestraße in Mannheim, in der Neckarstadt. Und zudem bin ich dann, und dann hat er mir Unterricht gegeben, so ein halbes Jahr lang, anhand meiner Songideen. Und dann hat sich so eine ganz neue Welt für mich eröffnet, weil dann habe ich kennengelernt, es gibt virtuelle Instrumente, ich muss nicht immer alles gleich sofort live einspielen. Ich kann mir so ein Sounddesign, wie ich mir das im Kopf vorstelle, erstmal so kreieren über MIDI, über Loops, über Samples, aber vor allem über virtuelle Instrumente. Und dann war ja meine Spielwiese geschaffen, weil dann konnte ich unendlich kreativ sein.
Hat dich nichts mehr aufgehalten.
Genau. Richtig. Und dann habe ich so angefangen, erstmal 10, 12 Songs so zusammenzubasteln. Da die dann aber schon eher Rock-Pop-lastig waren und ich einfach auch von der handgemachten Musik komme, war mir schon klar, ich will da schon richtige Instrumente haben. Mhm. Und dann habe ich befreundete Musiker angefragt, habe geschaut, wie kriegen wir das hin, dass ich das auch finanzieren kann. Das heißt so peu à peu, weil die sollen ja auch bezahlt werden. Und dann haben wir nach und nach mal Schlagzeug aufgenommen, Gitarre aufgenommen, Bass, was ich selbst konnte. Also natürlich alles, was Klavier, Synthes, Keyboards oder auch Streicher und sowas. Das kann man ja alles sehr gut heute selbst machen eben. Das habe ich alles selbst gemacht. Natürlich alle Gesänge. Und nach kamen dann die Instrumenten zu und ich habe mischen gelernt letztendlich, also Musik mischen.
Krass, das ist ja, ja echt cool. Ich finde es so toll bei dir, dass du so völlig ohne Scheu und mit ganz viel, viel spielerischem Ausprobieren daran gegangen bist, weil ich kann jetzt so aus meiner Erfahrung sprechen. Ich bin ja Schauspielerin, ich arbeite in der freien Theaterszene. Mhm. Und ganz viele meiner KollegInnen haben eine ganz große Scheu vor Technik. Mhm. Also alles, was Tonaufnahme ist oder Ton abspielen, mit Bluetooth-Boxen umgehen oder mal irgendeine Projektion an die Wand machen, ein Video schneiden. Das sind alles so Dinge, da haben die richtig Angst vor, so, ja. Ich merke, dass ich da manchmal richtig raussteche, weil ich habe hier so einen Podcast, ja. Ich habe eine Loopstation, mit der ich auch arbeite, ja, mit der ich auch auftrete, schneide Videos. Und ja, das wundert mich irgendwie, dass da so eine große Scheu gibt, weil es ermöglicht einem ja auch ganz viel. Also gerade auch im Theaterbereich jetzt, ne, ja, gibt's ja dann ganz viele Möglichkeiten, so eine Produktion noch aufzupeppen und absolut, andere Mittel noch zu verwenden. Aber irgendwie, ja, ist da immer so eine Angst. Und das merkt man halt bei dir. Du hast halt auch einfach gesagt, du willst das jetzt lernen, ja, egal, mhm, ob du da jetzt eine Ausbildung hast oder nicht. Und vor allem auch egal, ob du eine Frau bist oder nicht, ja, so blöd es klingt. Aber das, mhm, merke ich halt auch immer, dass Frauen da auch noch mehr die Scheu haben und denken, ich kann das halt, ich verstehe das ja alles irgendwie nicht, ne. Also, ja, finde ich toll.
Ja, vielen Dank. Ja, also ich finde auch immer toll, wenn Frauen da zugange sind. Und ich kann es jetzt nur für die Musikwelt sagen, also selbst in der professionellen Musikwelt, wenn man sich die Charts weltweit anguckt, ich glaube, was habe ich neulich gelesen, dass insgesamt weltweit 3% aller Songs sind nur von Frauen produziert. Ja, also es gibt ganz wenige Musikproduzentinnen. Gott sei Dank jetzt langsam sieht man auch in Deutschland, dass ab und zu welche hochsprießen, auch weil es ist ja wirklich auch nicht mehr so dramatisch. Und ich muss halt sagen, also bei mir hat immer die Neugierde überwogen vor der Angst, aber tatsächlich ist es auch so, das Interesse an der Technik. Also ich wollte dann wirklich auch wissen, was mache ich denn da? Muss aber auch sagen, also ich bin auch in so ein paar Musikproduktions-Communities drin. Und bei mir gibt es dann aber schon auch ein Level, wo ich dann sage, das reicht mir jetzt. Also da muss ich jetzt wirklich nicht genau den physikalischen Hintergrund, warum. Das sind Männer oft anders, was auch vollkommen okay ist. Aber bis zu einem gewissen Grad gehe ich definitiv immer mit, dass ich es verstehen will. Meine Prämisse ist aber immer, es muss gut klingen. Also mir ist eigentlich vollkommen egal letztendlich, aber es muss gut klingen. Und ich glaube, den Rat, den ich da allen, die das versuchen möchten, mitgebe, würde ich einfach, probiert einfach und dreht auch mal wirklich extrem an irgendwelchen Köpfen, weil also wirklich extrem viel kaputt machen kann man nicht. Es gibt ganz wenige Dinge, was weiß ich, man hat vielleicht ein empfindliches Bändchenmikrofon oder so, wo man ein bisschen aufpassen muss und vielleicht sollte man sich einmal mit dem Thema Phantomspeisung, also wie halt die Elektronik da funktioniert, beschäftigen, aber ansonsten es gibt auch Anfängermikros, wo man da gar nichts beachten muss und wo man auch gar nichts groß falsch machen kann. Gibt ja heutzutage auch USB-Mikrofone, ne, die man einfach so in den Laptop stecken kann. Ne? Also von daher würde ich einfach sagen, einfach ausprobieren und so dramatisch viel kann da auch nicht passieren.
Ja, sehr richtig. Und der Zugang ist so einfach geworden. Und es braucht auch oft gar kein großes Geld dafür oder ein voll eingerichtetes Studio zu Hause. Viele Leute nehmen ja auch, ich glaube, das machst du auch, ne, im Kleiderschrank ihre Vocals auf.
Genau, also inzwischen habe ich hier jetzt tatsächlich ein bisschen Raum. Ja, also Akustikelemente. Ich habe Diffusoren und Absorber und Bassfallen. Aber ich habe hier einen Schiebeschrank. Das ist halt eine glatte Fläche. Das heißt, den mache ich auf. Da hängen dann die Winterjacken drin. Super Absorption.
Ja,
und
super. Ja.
Der Schrank an sich oder auch Regale dienen dann nochmal als Diffusor. Als letztes habe ich hier neben die Vorhänge gemacht, weil da ist auch ein Fenster, also auch glatte Fläche, sprich Reflexion. Und ich muss aber sagen, das sind ja die einfachsten physikalischen Grundgedanken, ne? Also selbst die, das ist keine Rocket Science, das ist keine, da muss man nicht studieren oder sonst
richtig.
Was für.
Und ich könnte auch noch empfehlen, also habe ich auch viel gemacht, als es darum ging, zum Beispiel meine Loopstation zu verstehen, einfach YouTube gucken. Es gibt für alles ein YouTube-Tutorial in allen Sprachen.
Genau.
Und um da irgendwas Spezifisches nochmal zu verstehen. Also das macht mir auch wirklich Spaß. Also dieses sich reinfuchsen und rausfinden wollen, so ein bisschen Sherlock spielen, ja.
Genau, und ergänzend dazu auch ganz viele tolle Communities. Ja, tatsächlich viele, viele Männer, die da drin sind, also oft 90% Männer, aber super hilfsbereit. Also in allen, in denen ich bin, wir haben einen super genialen Austausch. Inzwischen ist es soweit, dass ich auch weiterhelfen kann, nicht nur mir geholfen wird, was schön ist. Am Anfang ist es nun mal so, jeder hat mal angefangen. Also das sind ganz viele super hilfsbereit. Man wird überhaupt nicht ausgelacht, sondern im Gegenteil. Also ich wurde da überall und ich bin in 2, 3 Communities sehr herzlich, sehr warm aufgenommen und die sind alle super begeistert und machen manchmal, also jetzt habe ich gerade einen Song, den ich gerade produziere, wo ich aufgerufen habe, wer mitmachen möchte, kann gerne mitmachen und da kriege ich wirklich viele Einsendungen auch aus den Ecken sozusagen, dass sie sagen, hey, cool, da wollen wir mitmachen. Also von daher, ich kann da jedem nur sagen, ich kenne ein paar Musikerinnen, die haben einfach kein Interesse dran, die wollen einfach nur Musik machen und wollen sich halt damit, die wollen nur, dass es funktioniert, was ja auch okay ist, aber wenn man sagt, hey, ich habe da wirklich Lust zu, es lohnt sich. Es lohnt sich einfach, das auszuprobieren.
Das heißt, du machst jetzt deine eigene Musik und machst die eigentlich komplett selbst, ne? Also ich glaube, du hast noch so ein paar, oder ja, du holst schon Luft, erzähl mal.
Ja, genau. Also ich glaube, ich könnte auch mastern teilweise schon. Also das zum Schluss, wo es um die Lautstärkenverhältnisse geht, dass ein Song auf jedem Gerät gleich klingt. Das ist der letzte Schritt, das nennt man mastern. Das gebe ich immer raus, weil ich am Anfang gesagt habe, damit will ich mich jetzt erstmal noch gar nicht beschäftigen, weil mir reicht das Feld, aufnehmen, recorden, mischen, leveln und so weiter erstmal. Jetzt ist es aber auch so, dass ich inzwischen erkannt habe, irgendwann wird man auch betriebsblind. Ich höre ja den Mix wahnsinnig oft an, bis der dann mal fertig ist. Und es ist einfach verdammt gut, wenn da noch ein fremdes Paar Ohren drüber hört. Deswegen ist es einfach super hilfreich, wenn da noch jemand ist, der dann dieses Finale macht. Und deswegen lasse ich das auch so. Also ich habe da gar keine Ambitionen zu sagen, hey, ich will da jetzt mich auch noch reinfuchsen. Nicht, weil es mich nicht interessiert. Ich kenne auch inzwischen, was man da grob und hauptsächlich macht. Aber es ist gut, da guckt noch jemand separat drauf, der den Song gar nicht kannte vorher. Und ich muss auch sagen, mir persönlich, also ich nehme hier zum Beispiel auch oft Akustikgitarre auf. Ich habe auch Gitarre inzwischen ein bisschen spielen gelernt. Ich lerne das jetzt seit 3, 4 Jahren schon. Mein Freund spielt unfassbar toll Akustikgitarre. Und manchmal machen wir so richtige Shootouts, also dass wir uns in verschiedenen Ecken im Raum positionieren mit verschiedenen Mikrofonen und einfach auch da rumspielen, welcher Sound gefällt uns denn am besten und ist dann am schönsten. Und sowas macht mir persönlich voll Spaß. Also da finde ich dann die Technik auch wieder super interessant.
Also auch so Improvisation dann?
Genau, Improvisation oder auch zu finden, wo, also mit welchem Mikro, wo im Raum, wie kriege ich die für den Song, für den wir jetzt gerade machen, die beste Aufnahme hin sozusagen.
Cool. Ja. Ist dein Partner der Decaffeinated Sloth?
Ja.
Was ein geiler Name. Ja, ich hatte das gelesen. Also ihr zusammen seid dann für Live-Auftritte zuständig sozusagen.
Genau, inzwischen sind wir sogar zu dritt und auch da hat mir die Technik wieder geholfen, weil jetzt fangen langsam, Gott sei Dank, die Auftritte mit der eigenen Musik an. Also da freue ich mich auch wahnsinnig. Hatten wir jetzt im Juli den ersten Auftritt. Und natürlich muss man auch immer gucken, wie kriegt man das alles unter einen Hut. Wir haben noch einen Schlagzeuger dabei, der Johannes Hackl. Der hat in der Popakademie in Mannheim studiert und hat hier um die Ecke bei mir in Kronau seine Drumschule und unterrichtet hier Kids, ist aber ein fantastischer Drummer und kennt sich auch gut mit Technik aus und er kann dazu noch singen. Also das ist wirklich eine ganz tolle Kombination, weil ich stehe total auf Harmoniegesang. Das heißt, wir spielen dann teilweise zu zweit oder Sebastian alleine an der Gitarre, singen teilweise zu dritt, ich natürlich als Leadstimme, die anderen zwei als Background-Stimme und der Sebastian ist dann noch an den Drums bzw. Percussion und manchmal machen live heutzutage alle Künstler, kann man dann eben noch entweder Flächen oder Streicher oder Klavier noch mit dazu als Backing-Track geben, gerade wenn man halt nicht als sich das nicht leisten kann, als zehnköpfige oder achtköpfige Band aufzutreten.
Das heißt, du bist auch so eine Netzwerkerin. Also du hast jetzt jemanden für Auftritte, du hast jemanden fürs Master, du hast jemanden, der dir mal ein Instrument einspielt. Also du gehst doch auf Leute zu.
Absolut. Also ohne Netzwerk und ohne, das schaffst du nicht, da weiterzukommen. Also und auch dein Niveau zu erhöhen, weil es geht ja darum, ich will ja qualitativ auch immer besser werden sozusagen und mich immer mehr professionalisieren. Und inzwischen ist es ja auch schon so, dass es wirklich so zum Zweitjob geworden ist. Und ja. Ohne Netzwerk funktioniert das nicht. Also du musst schauen, dass du immer mehr Fuß reinkriegst in diese Branche und schaust, wie das für dich und dich als Produkt oder deinen Marken am besten funktioniert. Und es geht in kleinen Schritten, in sehr kleinen, das ist aber vollkommen in Ordnung.
Aber klingt ja auch, als würde es sich sehr befruchten. Ne? Es geht ja auch jetzt nicht darum, dass du da mit Ellbögen reingehst, sondern im Gegenteil, du suchst ja dann auch Kollaborationen und ja. Menschen, die dich unterstützen. Ja.
Genau, weil ich will ja auch vor allem meine Vision und meine Musik machen, aber natürlich ab und zu kommen dann auch Anfragen, ob ich beim Songwriting bei anderen helfen kann inzwischen, was auch schön ist, was mir super viel Spaß macht. Ich glaube, bei den meisten beobachte ich oft bei eher Jüngeren, die unbedingt dann Sänger, Sängerin werden möchten oder halt in die Musikbranche gehen möchten. Es kommt auch ein bisschen aufs Durchhaltevermögen an. Ich bin jetzt ja nicht mehr blutjung, sage ich jetzt mal. Aber das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwie, natürlich wird's mich freuen, wenn ein Song gut ankommt und den viele Leute begeistern. Aber es geht halt nicht mit dem Brecheisen, sondern ja. Stück für Stück. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg.
Ja, das stimmt.
Ja.
Hattest du schon mal Gesangsunterricht oder nimmst du Gesangsunterricht, weil du jetzt auch vorhin diesen mehrstimmigen Gesang so betont hast, dass das was ist, was dir gefällt?
Das kommt noch aus meiner Chor- und Musical-Zeit, glaube ich, weil das ist, war ein wahnsinniges Gefühl, wenn da wirklich ganz viele Stimmen auf einmal mehrstimmig singen. Also Wahnsinn, das ist so toll. Also ich kriege ja immer Gänsehaut.
Geil.
Ja, Hammer. Ich habe tatsächlich mal als Teenager Gesangsunterricht gehabt und später immer mal wieder sporadisch genommen. Jetzt mache ich viel mehr eher Gehörtraining, also dass ich doch viel aufnehmen, anhören und so weiter. Ich mache mal, wenn ich jemanden sehe, wo ich denke, wow, der hat vielleicht noch Tipps, die ich so noch gar nicht gehört habe oder die mir noch helfen könnten, dann mache ich vielleicht mal irgendwie eine Stunde, aber ich habe jetzt keinen regelmäßigen Gesangsunterricht mehr.
Okay. Lass uns doch gerne mal über deine Musik sprechen. Du machst ja Musik mit Rock-Pop-Einflüssen, aber auch Einflüsse aus anderen Genres, Alternative, Musical bis hin zu Weltmusik. Und was du auch immer betonst, ist, dass es eine deutliche Hommage an Alanis Morissette ist.
Das habe ich vor allem rein, weil Alanis halt mich absolut in meiner Jugend begleitet hat und ich sie so faszinierend fand, weil sie ist da rausgekommen mit einer wahnsinnigen Power und war ja auch so die eine der ersten Frauen in diesem Rock-Pop-Bereich, wo es so ein bisschen kommerzieller wurde. Und sie geht total ab auf der Bühne. Also mich hat das total inspiriert. Bei ihr wusstest du ja nie, was kommt. Es kann ein absoluter Rocksong sein, es kann aber auch ein ganz emotional fast in sich gekehrter Song sein, wo sie auch sehr unterschiedliche Arten ihrer Stimme nutzt. Und das fand ich so faszinierend. Plus, ich fand sie auch inhaltlich immer toll. Also wenn man sich mal ein bisschen mit ihren Texten auseinandergesetzt hat, da war einfach viel Kern dabei. Und auch musikalisch, also fand ich immer sehr faszinierend, weil es war nie komplett gerade das, was irgendwie angesagt war oder was irgendwie verlangt war, sondern es konnte alles sein. Und es gab auch mal ganz ungewöhnliche Akkordfolgen oder Melodien und das fand ich immer sehr faszinierend. Deswegen ist sie so ein bisschen schon immer meine Inspiration gewesen. Natürlich wollte ich jetzt nicht genau das nachmachen, was sie macht, als ich dann angefangen habe mit meiner Musik, aber ich wollte so rangehen mit diesem Entdeckertum und einfach ohne Konventionen und ohne, also Björk ist da zum Beispiel auch noch so eine tolle Künstlerin, die mir dazu einfällt, da gibt's auch keine Konventionen. Die macht einfach Musik, die aus ihr rauskommt.
Mhm. Sehr kraftvoll auch. Ja. Ja.
Und das möchte ich eben auch machen. Also Musik, die einfach aus mir rauskommt, die entsteht, ohne theoretisch jetzt irgendwie Ansätze zu haben. Weil man kann an Musik auch sehr mathematisch rangehen, wenn man das möchte. Mhm. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte einfach entstehen lassen. Und auch heute, wenn ich neue Songs schreibe, deswegen sind die auch so unterschiedlich, ich lasse mich immer ganz unterschiedlich inspirieren. Mal setze ich mich, wie gesagt, ans Klavier, mal ist es die Gitarre. Manchmal fange ich auch direkt mit irgendwelchen Sounds in der DAW an. Und oder, was ich auch schon gemacht habe, für den vorletzten Song, Zu Hause, ja, schon der drittletzte, genau, da habe ich zum Beispiel alle möglichen Schüsseln, Töpfe, Rasseln von meiner Hündin, Hunderasseln, habe ich alles aufgenommen. Klatschen, das ist so cool. Hände reiben, Schnalzen. Also ich habe Geräusche einfach aufgenommen und habe das dann alles in Drums zusammengebaut. Also alle Drums, die bei dem Song zu hören sind, das weiß man, wenn man den so jetzt von außen hört, nicht unbedingt. Aber das war so witzig, das dann halt so zusammenzubauen, sozusagen.
Auch wieder so ein spielerischer Ansatz, ne? Also Dinge nehmen, gucken, wie sie klingen und aufnehmen und schauen, was man damit basteln kann. Das gefällt mir.
Ja, und das ist halt super. Das macht super viel Spaß und das, also mich inspiriert es zu Neuem, Neues zu kreieren dadurch. So gehe ich ran an Songs.
Du singst auf Deutsch und auf Englisch?
Ja.
Wie entscheidest du dich für eine Sprache?
Also ich habe auf Englisch angefangen, einfach, es war einfacher für mich gefühlt. Ich weiß, als Nicht-Muttersprachler fehlt einem manchmal ein bisschen der Wortschatz. Andererseits ist es aber so, dass die Satzstruktur, die Grammatik viel einfacher ist auf Englisch. Und Englisch auch, also gesungene Sprache ist ja wie gesprochene Sprache. Also viel, viel einfacher als jetzt das geschriebene Wort. Und irgendwie ist mir das Natürliche gekommen. Ich war auch in meinem anderen Job sehr viel immer unterwegs, wo ich immer sehr viel Englisch gesprochen habe. Deswegen war das auch eine sehr nahe Sprache für mich. Und so hat es dann angefangen. Als ich mich dann aber mit Songwriting selbst und vor allem auch Texten mehr beschäftigt habe, habe ich schon gemerkt, okay, ich möchte aber auch nochmal in die Ecke abtauchen, was kann ich mit der Muttersprache und wie kann ich da was tun. Und ja, ich weiß, ich meine, ich bin ja Independent Artist, von daher ist es ja wurscht, mir gibt ja niemand was vor, außer ich selbst. Manche Leute sagen, ja, man muss sich entscheiden für Deutsch oder für Englisch. Ich finde, man muss heute gar nichts mehr. Und deswegen gibt es mal einen Deutschen, mal einen Englischen.
Ja, das war hier schon häufiger mal Thema im Podcast, dass es so diesen Druck gibt, in ein bestimmtes Genre passen zu müssen, weil man sich dann leichter verkaufen kann, weil dann Leute schneller ein Bild davon haben und oder einen Vergleich haben und wissen, was sie sich da einkaufen und so, also auch für Veranstalter. Wahrscheinlich ist das wegen auch, ne, entscheide ich für eine Sprache, aber wie schade, sich da eingrenzen zu müssen.
Genau. Und das spricht so einen ganz wichtigen Punkt an, weil ich glaube, wenn wir wieder hinkommen, wenn Menschen sich dazu entscheiden, in diese Richtung zu gehen, ich glaube, man muss sich immer sagen, für wen mache ich jetzt die Musik oder die Kunst? Ist ja egal, in welchem Bereich. Das ist ja auch egal, ob Theater, egal, ob Schauspiel, egal, ob Künstler, Maler, Bildhauer, Musiker. Mache ich das wirklich, weil ich Geld damit verdienen will, rein kommerziell? Dann muss ich da anders dran gehen. Dann kann ich da auch sehr geplant dran gehen und kann das wirklich irgendwie machen, was heute auch oft passiert, dass halt man sich gewisse Playlisten anguckt und dann wird halt produziert in der Art. Dann muss man sich aber auch bewusst sein oder sich fragen, entsteht dann wirklich was Neues? Oder man sagt, nee, ich blende mal das Außen aus und konzentriere mich nur darauf, was aus mir da kommt und auch hinter welcher Kunst ich stehen kann. Das kann natürlich zur Folge haben, dass sie nicht erfolgreich ist, ganz klar. Aber vielleicht kommt, ja, so Stück für Stück kommen ja auch Hörer und Fans dazu. Künstler entwickeln sich ja auch, nur oft kriegen heute viele Künstler keine Chance mehr, sich zu entwickeln. Und die Zeit, die muss man sich halt irgendwie geben. Ich weiß, es ist immer blöd dann mit Verdienst und so weiter, aber wenn es einem wirklich um seine Kunst geht und man möglichst authentisch bleiben will, dann am besten das, was aus innen rauskommt, erstmal ohne kommerziellen Gedanken. Also das, von dem du überzeugt bist. Das ist so meine Mindset dazu.
Voll gut, ja, voll gute Worte gefunden dafür. Kann ich gar nichts hinzufügen. Finde ich super. Ja. Ja, weil wir halt auch, ne, wir leben in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit und in dem man auch Musik und Kunst unglaublich schnell konsumieren kann und will und swipe, 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 ne?
Ja.
Und schnell noch einen Song und hoffentlich geht er nicht so lang und überhaupt, also dieses bewusste Konsumieren ist ja auch was man sich jetzt wirklich mal wieder so, ja, bewusst machen muss, ne? Also man setzt sich hin und hört Musik, man malt ein Bild und das dauert Stunden.
Ja.
Und auf TikTok dauert es halt nun mal 20 Sekunden, ne? Im Zeitraffer, ja. Aber das dauert Stunden, sowas, ja. Und die Zeit, das stimmt, muss man sich nehmen.
Stunden, Tage, Wochen, und da war auch ein Unterschied. Also als ich angefangen habe, auch meine ersten, Schallplatten waren das noch, zu kaufen, oder auch später dann CDs. Also ich habe noch gespart, dass ich mir die dann leisten konnte, habe dann genau überlegt, welche. Und dann hatte man ja diese CD und man hat die auch dann oft mehrfach gehört, weil man sie halt hatte. Und das hat aber auch zur Folge gehabt, dass es Songs gab, die einem am Anfang vielleicht gar nicht so sehr gefallen haben, aber nach einer gewissen Zeit dann doch schon. Das passiert ja heute gar nicht mehr. Heute muss ja immer bei den ersten 30 Sekunden
Ton schon, ja, genau, zack, weg.
Der Wow-Effekt, ja, ja. Und fertig. Mhm. Und ja. Mhm.
Worum geht es inhaltlich in deiner Musik?
Alles. Alles, was mich beschäftigt. Das kann natürlich ganz herkömmliche Dinge sein, die jeden beschäftigen, sei es Alltag, sei es Liebe, sei es Beziehung, Partnerschaft, Gefühle, die in einem sind, Dinge, die man selbst verarbeiten muss oder worüber man sich Gedanken macht. Aber manchmal auch tatsächlich politische Texte. Also jetzt bin ich gerade tatsächlich an einem dran, wo ich ein politisches Thema mache oder einfach Dinge, die mir auffallen in der Gesellschaft, wie sich was verändert hat. Alles, was mich beschäftigt, letztendlich.
Das Politische ist es der Song, den du vorhin schon erwähnt hast, wo du auch dazu aufrufst, mitzumachen. Ja. Magst du das mal erzählen?
Es passiert ja jetzt zurzeit gerade sehr viel Verrücktes in der Weltgeschichte. Und ich zumindest habe das Gefühl, dass gerade durch gewisse politische Machtinhaber oder wodurch auch immer Medien, da kannst du ganz viele Leute nennen, so ein Großteil der Gesellschaft in eine Richtung geschoben wird, die sich nicht so gut anfühlt, sage ich jetzt mal. Also zumindest für mich und ich glaube für viele andere auch nicht. Aber wie das halt eben so ist in der Gesellschaft, es ist ja auch nicht ganz so einfach, weil man wird ja auch oft nicht bewusst gelenkt, sondern eben halt so auch ein bisschen unterbewusst und unbewusst geschlenkt und gesteuert. Und ich wollte mit dem Song einfach ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass es sich einfach ungut anfühlt. Also dass einfach gerade jetzt wegen der Dinge normal werden, die so in den letzten Jahrzehnten, die wir eigentlich Gott sei Dank losgeworden sind, dass wir uns eben nicht, also dass wir uns eben für Inklusion ausgesprochen haben und gegen Ausgrenzung, dass wir unsere Historie hoffentlich vernünftig insofern verarbeitet haben, dass wir verstanden haben und es nie mehr passiert. Und das geht gerade in eine andere Richtung und das mache ich mit diesem Song, der heißt Trash TV, ist noch nicht released, wird aber in den nächsten Monaten kommen. Und da eben auch der Vergleich so ein bisschen, wollen wir denn, dass Trash-TV unser neues Normal wird sozusagen, ne? Also diese Marschrichtung, oder wollen wir doch nicht ein gemeinsames Miteinander und eine Demokratie, die ja sehr viel Gutes hat letztendlich? Das ist die Fragestellung.
Und wozu rufst du jetzt auf, sollen Menschen mitsingen?
Genau, also im letzten Refrain rufe ich eben genau dazu auf, dass man eben nur stark ist, wenn man gemeinsam zusammen losgeht, das heißt auf die Straße geht, Demonstrationen, sich zusammentut und friedlich für das Gute kämpft und einsteht und einfach laut wird oder halt ein Sprachrohr findet für Demokratie und für einfach vernünftigen Menschenverstand und für auch einen gewissen Anstand, also was ist anständig. Das ist so ein altes und teilweise auch vielleicht ein bisschen blödes Wort oder der Gebrauch ist blöd geworden, aber einfach anständig miteinander umzugehen, ne? Friedvoll und vernünftig. Und das wird im letzten Refrain thematisiert und da habe ich eben über Social Media dazu aufgerufen, dass da möglichst viele mitmachen. Gibt es auch immer noch auf YouTube auf meinem Kanal zu sehen, da kann man diesen letzten Refrain mitsingen. Und in dem Song fange ich dann eben an und zum Schluss wird es so eine richtige Stimmwand dann werden.
Geil.
Ja, genau, ja. Richtig. Also gab auch wirklich schon, ich habe jetzt über 20 Einsendungen gekriegt, was ich schon super fand. Und es kommen jetzt immer noch, tröppeln immer ein paar mehr dazu. Und es freut mich natürlich sehr, weil genau das soll rüberkommen mit dem Song.
Muss man dafür richtig toll singen können?
Sprechen ist okay, rufen, schreien, egal in welcher Tonlage. Es ist vollkommen in Ordnung. Hauptsache, es ist auch okay, wenn ihr mir eine Handyaufnahme schickt, wenn ihr irgendwie das aufgenommen kriegt, einfach nur eure Stimme pur, ohne die Musik. Das wäre hilfreich. Mhm. Könnte ich auch noch trennen, das würde ich auch hinkriegen, aber genau. Und also dieser Refrain wiederholt sich vielfach, aber einmal einsingen reicht mir sozusagen. Mhm. Ich habe zum Beispiel haben dann in verschiedenen Stimmen das mal tiefer, mal höher, mal schreiend, mal eher lockerer. Und genau das ist perfekt, weil wir sind ja auch bunt und alles in einer Gesellschaft. Und genau das soll rüberkommen.
Cool. Ja. Vielleicht kann ich das einfach mal verlinken. Hier gibt es ja Shownotes zu dieser Folge und dann kann man sich das anschauen.
Perfekt.
Du hast in irgendeinem Instagram-Video, glaube ich, betont, dass du gerade an mehreren Songs parallel arbeitest. Das fand ich ganz interessant. Ich bin irgendwie bisher immer davon ausgegangen, dass man nur an einem Song gleichzeitig arbeiten kann. Aber oder möchte vielleicht auch, ich weiß es nicht. Also wie funktioniert das bei dir?
Also ich glaube, da tickt jeder ein bisschen anders. Es ist auch so, ich habe manchmal auch Tage, wo ich zu unterschiedlichen Dingen Lust habe. Manchmal habe ich mehr Lust auf Songwriting, also dass wirklich die Grundidee entsteht. Manchmal habe ich Lust auf Arrangement, das heißt, wie hört sich dann in meinem Kopf der Song insgesamt an und wie mache ich die Instrumentierung, wie baue ich das auf, welche Instrumente sollen verwendet werden etc. Mag ich hier noch gewisse Dinge reinbauen? Und dann gibt es Tage, wo ich natürlich das ganze Arrangement und alles, was ich da habe, entweder rekorden muss oder andere Musiker anfragen muss und dann irgendwann auch noch das alles zusammenmische. Das heißt, das sind ganz unterschiedliche Prozessschritte, wenn man das jetzt mal so analytisch runterbrechen möchte. Es hängt ja dann manchmal auch davon ab, wenn ich von anderen Musikern was bekomme oder so, dass ich dann einfach auch mal warten muss und so. Und dann habe ich eben so parallel verschiedene Projekte, an denen ich arbeite. Aber auch manchmal ist mir die Mut dann sozusagen, also klar, wenn ich dann sage, ich will dann und dann einen Song releasen, dann muss der zu einer gewissen Deadline fertig sein. Aber manchmal, ich mache mal traurige Songs, mal lustige Songs, mal Abtempo, mal langsame. Da gucke ich auch einfach, okay, wozu habe ich jetzt gerade auch mehr Lust sozusagen und wo ist mir heute nach? Weil ich glaube, dass das dann dem Song auch jeweils gut tut. Genau, und deswegen mehrere parallel.
Wie sieht denn dann dein Alltag aus? Also du hast ja einen Erstjob auch noch. Du kommst dann nach Hause, isst was und dann geht's auch direkt ins Tonstudio?
Ja, meistens schon. Also kommt ganz drauf an. Textideen, die können ja immer und überall entstehen. Das heißt, ich habe auch überall so ein Buch oder ein Scribble dabei, wo ich dann, wenn Textfetzen oder Textideen kommen, aufschreibe oder ich singe mir Ideen auch mal ins Handy ein oder so. Das kann immer passieren. Aber ja, sonst ist es wirklich meistens so, dass ich mich einfach abends oder am Wochenende hinsetze und dann an meinen Songs arbeite. Für Songwriting, das ist tatsächlich oft so, dass das eher am Wochenende oder wenn ich Urlaub habe, passiert oder einen freien Tag oder sowas. Aber tatsächlich ist es inzwischen schon so, wenn ich so eine Grundidee habe, dann kann ich auch einfach mich hinsetzen und schreiben. Und die erste Idee, die kommt dann meistens relativ schnell raus. Ich meine, Songwriter machen das ja auch, dass sie zu einem gewissen Thema schreiben. Ich habe mich jetzt im letzten Jahr eineinhalb sehr mit Songwriting beschäftigt. Es gibt halt auch da ganz viele Übungen zu. Also zum Beispiel, wenn man sich wirklich ans Texte schreiben machen will, dann gibt es eine kleine Übung, kennst du vielleicht sogar auch, dass du dir einen Wecker stellst, 5 Minuten und du schreibst erstmal alles runter, was in deinem Kopf ist. Und wenn das draußen ist, dann ist es draußen, dann ist es erledigt und dann kannst du kreativ werden.
Ja, habe ich schon gehört, funktioniert für mich jetzt irgendwie so nicht, aber ich kenne diese verschiedenen Methoden, um auch einfach in einen Flow zu kommen.
Genau.
Auch dieses, wenn man so ein Problem hat, Dinge zu beginnen, auch da kann es helfen, sich einen Timer zu stellen, zu sagen, du setzt dich jetzt eine Viertelstunde dran und wenn nichts bei rumkommt, ist okay, dann hast du es versucht.
Ja.
Und manchmal sitzt man dann plötzlich eine Stunde, weil man dann nämlich, weil man angefangen hat, auch weitermachen möchte, ne?
Ja, also ich habe da Gott sei Dank relativ wenig Probleme. Also es ist eher so, dass ich mich irgendwie dann limitieren muss und dann sagen muss, was ich um Mitternacht oder so jetzt musste, aber langsam mal ins Bett, weil morgen früh klingelt halt der Wecker. Ne? Also es ist eher andersrum.
Klingt ja auch, als hättest du wahnsinnig viel Energie, ne? Also und Leidenschaft und Herz und überhaupt für all das. Brauchst du ja dann auch, wenn du dann auch noch Auftritte hast und so weiter. Gibt's einen Ausgleich zu diesem ganzen Trubel? Du hast einen Hund, der heißt Socke.
Genau, die Socke, die hier unter, die schon wieder hier liegt. Ja,
die ist legt, sie da? Oder ist es ja toll? Ja, ja,
die legt sich immer zwischen die Rollen vom Bürostuhl. Und ich weiß nicht, wie oft ich sie schon weggeschickt habe, weil dann darf ich mich eigentlich keinen Millimeter bewegen. Aber ja, ja, die will halt immer mit dabei sein. Ja, also mit Socke gehe ich jeden Morgen und halt jetzt bei dem Wetter spät abends raus sozusagen. Mhm. Und tatsächlich Natur, mit ihr rausgehen, spielen, das ist absolut auch mein Gegenpol. Und Bewegung ist ja auch wichtig und richtig. Ich koche unfassbar gerne und auch gerne sehr bunt. Also von daher, das ist auch noch ein schöner Ausgleich, wenn es jetzt nicht gerade 38 Grad hat.
Ja. Aber
sehr gerne. Und ja, dann natürlich eben auch Musik mit meinem Freund, mit dem Sebastian zusammen machen. Das ist natürlich auch immer schön. Der ist meistens nur am Wochenende da, wegen seiner Arbeit. Aber das ist natürlich auch ganz, ganz toll. Und ja, letztendlich, das reicht ja dann auch fast schon Familie noch ein bisschen, klar. Aber ich wollte gerade sagen, dann ist
ja,
so.
Ja, genau, ist er dann auch irgendwann mal rum, der Tag, ja.
Ja.
Hast du auch irgendwie... Oder was für Feedback bekommst du auf deine Musik? Also das ist ja wahrscheinlich auch ein Antrieb für dich, da so dran zu bleiben.
Absolut, genau. Also am Anfang war die Idee ja wirklich nur, ja, mal 2, 3 Songs und dann kamen die relativ gut an. Also heute ist es ja wirklich gar nicht mehr so einfach, Reichweite zu generieren, weil, wie du sagst, es gibt so unendlich viel Musik auf den ganzen Streaming-Plattformen. Es ist relativ einfach geworden, zu Hause Musik zu produzieren. Mhm. Und natürlich kommt jetzt auch das Thema KI noch mit ins Spiel. Also es gibt inzwischen KI-Dienste, wo du mit einem Prompt einen Song, der ganz ordentlich klingt. Und leider werden viele Playlists auch damit geflutet. Das macht es den kleinen Künstlern immer schwerer. Aber tatsächlich habe ich dann einfach gedacht, oder ich habe gelesen irgendwo, dass man, es gibt ganz viele freie Radiostationen, dass man auch mal Songs dahin schicken kann. Und dann habe ich tatsächlich so eine Liste irgendwie gefunden an freien Radiostationen und habe ganz vielen freien Stationen, auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, meine Songs geschickt. Und da die so ein bisschen rocklastiger waren, habe ich tatsächlich von vielen College-Radios aus USA super gutes Feedback erhalten. Ja, also so hat es erstmal angefangen, die dann gesagt haben, ja, das ist doch voll cool und wann kriegen wir, also wann kommt der nächste Song und so. Natürlich erst im ganz Kleinen und dann hat es aber halt so angefangen, dass dann nach und nach mehr dazu kam sozusagen. Also ich bin, habe jetzt auch noch immer nicht riesige, riesige Followermengen, aber für das, was ich sozusagen hier alles mit alleine mache, also ich mache ja auch die ganze Vermarktung alleine, bin ich total begeistert, wie das wächst sozusagen.
Und auch noch nicht lange, also seit 2020, ne?
Also genau, ja, also 22 habe ich den ersten Song veröffentlicht, ja.
Ja. Wie viel ist schon von dir veröffentlicht worden?
20 Songs sind es jetzt. Ja.
So viele?
Ja.
Ach Gott. Kannst du ja schon ein ganzes Album zusammenstellen. Eigentlich
genau, mehr. Ich hab mir tatsächlich, also heute ist halt einfacher als Künstler, wenn du regelmäßig immer einen Song veröffentlichst, weil du dann halt eben in diesen Algorithmus der Playlists und so weiter reinkommst. Aber ich habe tatsächlich überlegt, eigentlich wäre es sehr schön, dann mal ein Album draus zu machen, vielleicht ein deutsches und ein englisches. Könnte man ja tun.
Cool, ja. Ja, schön. Also ich setze deine Links in die Shownotes dieser Folge.
Ach, schön.
Du hast ja eine Webseite, du hast Instagram, Facebook und auf YouTube findet man auch einiges von dir, da kann man auch reinhören.
Genau, also was ich vielleicht noch erwähnen kann, Live-Auftritte kommen jetzt immer mehr. Also ich gucke natürlich jetzt nach und nach, es gibt auch immer mehr Kulturzentren, die auch schauen, dass sie halt Künstlern, die ihre eigene Musik darstellen, eine Bühne bieten können, wie jetzt zum Beispiel auch das Palatin in Wiesloch, da habe ich im Songwriting-Wettbewerb mitgemacht, da bin ich dann Ende September, da findet nämlich das Finale des Songwriting-Contests vom Palatin Wiesloch statt. Neben mir gibt es da auch noch 5 weitere, also wir sind 6 Finalisten, Songschreiber aus der Region, sag ich mal, oder nee, sogar überregional, die Musik von sich zum Besten geben. Es gibt eine Jury und auch das Publikum kann dann entscheiden. Und ja, da gibt es natürlich einen kleinen Preis. Und da ist dann einer der nächsten Auftritte. Dann wird auch neue Musik released. Und wo ich gerade dran bin, aber das dauert einfach ein bisschen, ist das Thema auch Musikvideo. Vor allem eben zu dem Song Trash TV.
Ja.
Weil dazu fände ich es halt extrem wichtig, wenn da auch ein Video dazu rauskäme.
Ja. Also da kommt ja noch einiges. Ich hatte auch gelesen, dass du einen Förderantrag geschrieben hast, wo du noch auf Rückmeldung wartest. Die kommt, glaube ich, im Oktober.
Genau, richtig. Ich hätte das auch für ein Album oder sowas machen können, aber ich finde auch hier, man kann ja auch gucken, ob man was zurückgeben kann. Jetzt habe ich ja schon mein kleines Studio hier und ein bisschen Wissen auch angehäuft. Und meine Idee war zu sagen, hey, lass uns doch Songwriting-Camps für Nachwuchskünstler mit der eigenen Musik quasi veranstalten. Und dafür habe ich den Förderantrag geschrieben.
Ja, dann drücken wir die Daumen.
Dankeschön.
Ja. Oh, Förderanträge schreiben ist auch so eine Sache nochmal für sich, ne? Ja, du, genau, du machst schon Facepalm. Ja, weil es ist, also das ist auch sowas, was einem irgendwie keiner beibringt. Da gibt es kein Buch, was man lesen kann, sondern man muss da irgendwie einfach sich durcharbeiten und ausprobieren und merken, ah, das funktioniert, ah, das nicht. Ja, und es ist unglaublich aufwendig. Ich glaube, das stellt man sich auch irgendwie recht easy vor. Miteinander tut da irgendwie so ein Formular ausfüllen, aber das ist es halt überhaupt nicht. Da muss man riesige Aufsätze noch schreiben, Bilder zusammensuchen. Warum macht man das? Mit wem? Wieso? Was ist das Ziel? Welcher Zeitraum? Kosten, Finanzierungsplan? Ah!
Ja, 3 Tage war ich da gesessen. Es ist Wahnsinn. Ja. Du kennst das, wie ich sehe.
Ich kenne das. Ja, gibt's natürlich auch in der freien Theaterszene. Und ich bin da auch immer wieder so am struggeln, weil das ist richtig, richtig aufwendig. Man kriegt es weder vergütet noch sonst was. Und man kann halt nur hoffen, dass am Ende ein bisschen Geld darum kommt. Ne?
Da drücke ich dir ebenfalls die Daumen.
Danke. Ja, sehr schön. Also ich würde jetzt meine letzte Frage stellen. Ist das in Ordnung? Die stelle ich immer am Ende von meinen Interviews. Was wünschst du dir?
Also natürlich wünsche ich mir, dass meine Musik viele Menschen erreicht und dass sie gut finden. Also einfach Reichweite, das ist für ganz, ganz egoistisch für mich individuell. Aber dann auch eben dieses Thema, weil ich ja im normalen Leben sonst auch Nachwuchstalente, also Coach von Nachwuchstalenten bin. Ich würde das mehr gerne auch ins Songwriting mitbringen, dass ich auch anderen helfen und unterstützen kann und wir da vielleicht weiterkommen. Das sind so die 2 Bereiche, die ich toll finde.
Schön. Cool. Ich habe gerade gedacht, du bist ja gar nicht so weit weg von mir. Meinst du, du machst mal einen Auftritt in Neustadt oder so? Oder in Mannheim, da kann ich auch hinkommen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist mein Hauptthema für nächstes Jahr, da mehr Auftritte auch halt jetzt erstmal regional und dann vielleicht auch überregional zu finden. Da müssen wir schauen, die Region hier, die ist halt super bekannt für Cover und da bin ich gerade dran zu schauen, wo kriegen wir das halt hin, dass wir mit der eigenen Musik Publikum auch finden sozusagen. Mhm. Und ja, da bin ich dran und ich gebe dir definitiv sehr, sehr gerne Bescheid, sobald ich da Möglichkeiten finde.
Ja, cool. Vielleicht sehen wir uns mal live. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem fürchterlich heißen Tag.
Ja, danke dir für deine Zeit und das tolle Interview.
Ja, und ich drücke dir alle Daumen und fand es total schön, dich hier gehabt zu haben.
Ebenfalls. Danke für die Einladung und viel, viel Erfolg mit deinem Podcast und deinem Theater natürlich.
Dankeschön. Das war Backstage Folge 190. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr findet alle Links zu Tana und zum Podcast in den Shownotes dieser Folge. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Folge 190, das heißt, jetzt beginnt der Countdown zur 200. Folge. Ich weiß noch gar nicht, was ich da machen werde, aber ein bisschen Zeit ist ja auch noch. Folgt mir auch gerne auf Mastodon oder Instagram, da halte ich euch auch immer auf dem Laufenden. Habt einen schönen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das hört. Seid bunt, kreativ und wunderbar. Und bis bald. Tschüss. Oh, when you taste like rain on a summer night and your soft embrace still holds me tight. When you feel like the sun in the winter sky and your turn